Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es ist heute die letzte Ausgabe des Jahres 2025 und an der Stelle möchte ich mich einfach mal bei euch bedanken, denn ohne euch würde dieser Podcast nicht existieren. Das geht natürlich los mit denjenigen von euch, die ein bisschen was in die Kasse mit einzahlen über Steady, über PayPal, aber es geht einfach um alle von euch, denn wenn ich keine Hörer und Hörerinnen hätte, wenn ich niemanden hätte, der sich für diesen Podcast interessieren würde, dann würde ich das natürlich auch nicht mehr machen. Deswegen ein großes, großes Dankeschön an euch und an dieser Stelle schon mal vorab alle besten Wünsche fürs Jahr 2025, dass ihr gut rüberkommt natürlich, wenn ihr den Podcast früh hört, aber auch, dass ihr einen erfolgreichen Start habt in ein richtig tolles 2025. Ich bin ja ein Freund von Zahlen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, wenn ihr mal eine Folge vom Podcast gehört habt. Das hier ist die Folge 122 des Jahres 2024, also knapp 10 Folgen im Schnitt pro Monat, sind schon einige. Und es sind über 64 Stunden, 39 Minuten aktuell vor dieser Aufnahme und ich schätze mal, die wird auch wieder ja, an die 20 bis 30 Minuten gehen, denn die Aufnahme ist pickepacke voll. Es ist wieder eine News-Sendung für euch. Wir haben einen Beef eines Spielers mit seinem ehemaligen Team. Wir haben eine Trainerentlassung. Wir haben den Coach, der am schnellsten 300 Spieler erreicht hat in der NHL-Geschichte. Wir haben wieder noch Verletzungen. Wir haben Rückkehr. Wir haben einen Beef bei einem anderen Team, angeblich im Lockerroom. Wir haben auch bei dem Team Verletzungen. Wir haben eine Mannschaft, die gegen die Regularien rund um Weihnachten verstoßen hat. Also es ist im Grunde quasi für jeden was dabei. Wir haben theoretisch auch noch ein paar Geldstrafen, wobei ich da gar nicht groß drauf eingehen will, weil das dann eher die kleineren News sind. Also jede Menge Themen wirklich rund um die NHL. Und ich werde garantiert ein paar Sachen vergessen und deswegen da an der Stelle nochmal den Hinweis. Natürlich toll, dass ihr die Sendung hört. Aber was noch viel besser ist, wenn ihr mitmacht, wenn ihr selbst dann eben entsprechend auch mir Feedback gebt und werde gleich über einen Trainerwechsel sprechen. Da ist das Ganze auch so gewesen, dass es da Feedback von euch gab. Also da an der Stelle schon mal vielen Dank. Ihr wisst, info@sportpassion.de, das wäre die E-Mail-Adresse. Ansonsten die diversen Social-Media-Kanäle, da könnt ihr mich gerne kontaktieren und dann eben entsprechend eure Fragen, Meinungen, Anmerkungen zur Sendung, zur NHL, zu den Geschehnissen rund um die Liga dort auch loswerden. Und damit wollen wir einsteigen. Wir steigen ein mit den Columbus Blue Jackets und mit Patrick Laine. Jetzt sagt ihr, naja, Patrick Laine, Columbus Blue Jackets, ja, okay, der ist ja getauscht worden im Sommer von den Blue Jackets zu den Canadiens, hatte sich dann direkt am Anfang verletzt, ist jetzt zum Glück wieder gesund und hat auch einen wirklich, wirklich guten Start gehabt bei den Canadiens, hat unter anderem einen Hattrick gehabt, trifft im Powerplay sehr, sehr gut und da war es dann eben so, dann stand auf dem Spielplan für die Montreal Canadiens das Auswärtsspiel in Columbus an. Und selbstverständlich wurde Patrick Laine auch dazu befragt, zu seiner Zeit bei den Columbus Blue Jackets, zu seinem Trade Request. Und er hat da auch drauf geantwortet. Er hat allerdings anders darauf geantwortet, als das vielleicht so mein Eindruck gewesen wäre. Also ich hätte mir da eine relativ diplomatische Antwort erwartet, sowas wie, ja, meine Zeit war da okay, aber es hat halt einfach nicht gepasst. Ich brauchte einfach mal ein paar Tapetenwechsel sinngemäß und bin dankbar für die Zeit in Columbus, bin dankbar für das, was da passiert ist und es ist gut, dass ich jetzt in Montreal bin, wünsche den Blue Jackets alles Gute, habe da eine gute Zeit erlebt, aber im Prinzip ist es so, dass ich jetzt froh bin, in Montreal zu sein und einfach einen frischen Start zu haben. Das war so meine Erwartung an das, was da kommen würde. Tja, und jetzt zitiere ich einmal kurz, was Laine dann tatsächlich gesagt hat. Als ich meinen Vertrag hier unterschrieben habe in Columbus, habe ich deutlich gemacht, dass ich gerne hier bin, dass es großartig läuft und dass ich nicht weg will. Offensichtlich sind Dinge passiert und das war's dann für mich. Ich hatte das Gefühl, dass wir Jahr für Jahr das Gleiche tun. Ich hatte es satt zu verlieren und einfach aufzugeben, wenn es Dezember ist und mich auf das nächste Jahr zu konzentrieren. Das werde ich nicht tun, das ist frustrierend, wenn man als Spieler versucht zu gewinnen und manche Leute sind nicht so. Sie sind ein wenig zu zufrieden und fühlen sich dort, wo sie sind, zu wohl. Das passte nicht mehr wirklich zu mir. Aber hier in Montreal spielt es keine Rolle, ob wir gewinnen oder verlieren. Wir versuchen immer unser Bestes. So habe ich es in Columbus empfunden. Ja, und dann wurde halt einfach nochmal aufgefordert, da vielleicht nochmal ein paar mehr Details zuzusagen. Und dann hat er gesagt, überlasse es der Fantasie von ihnen, aber es gab dort sicherlich solche Leute, die ein wenig zu bequem waren und sich damit abgefunden haben zu verlieren und Jahr für Jahr das Gleiche zu tun. Ich überlasse die Diskussion allen, oder ich überlasse das Thema zur Diskussion allen anderen, sinngemäß übersetzt. Und das ist natürlich schon eine richtige Bombe, also da reinzuschmeißen quasi in den Lockerroom der Columbus Blue Jackets, das ja, die Leute sich dort ans Verlieren gewöhnt haben, dass im Prinzip im Dezember die Saison hergeschenkt wird, dass man da gar nicht im Prinzip interpretiert, dass man da gar nicht so den großen Einsatz zeigt, um zu gewinnen. Tja, also das war schon für mich erstaunlich, dass er in der Art und Weise über sein ehemaliges Team geredet hat und da im Prinzip Spielerverantwortliche angeprangert hat. Ja, Jarmo Kekäläinen ist da nicht mehr GM, der ist entlassen worden. Das kann auch einer der Gründe sein, dass er deswegen sauer war, der es auch finde, dass er vielleicht dann da eben entsprechend auch gesagt hat, da bin ich offener als gegenüber jemand anderem. Trotzdem muss ich eben sagen, war ich überrascht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, darf man bei solchen Geschichten nicht vergessen, oft gibt es vorgefertigte Antworten, oft gibt es glattgebügelte Antworten von Spielern. In dem Fall kann man ja sagen, er hat jetzt einfach mal seinen Emotionen freien Lauf gelassen und das gesagt, was er denkt, und darf man ihm ja auch nicht unbedingt dann zum Vorwurf machen. Aber natürlich kam das Ganze dann in Columbus an, ist auch im Lockerroom registriert worden und erstmal gab es natürlich die Partie und die Partie war sehr, sehr abwechslungsreich. 2-0-Führung für die Blue Jackets, dann 2-1, 3-1, 3-3, 4-3 für die Montreal Canadiens in der Mitte des letzten Spielabschnitts. Laine hat übrigens nicht getroffen in der Partie und dann drehen die Columbus Blue Jackets das Spiel mit einem späten Tor dann durch Kirill Marchenko, gewinnen sie 5-4, also aufregendes Spiel auch. Laine wurde jedes Mal ausgebuht, wenn er am Puck war, also da deutliches Voting der Fans auch entsprechend. Ich glaube auch, dass, wenn ich es richtig gehört habe, dass die Blue Jackets das Video, was eigentlich geplant war, ein Tribute-Video für Patrick Laine, dass sie das gecancelt haben, nachdem sie von diesen Kommentaren gehört haben. Also auch das ist eine Geschichte, wo man ja sagt, Mensch, das ist nicht unbedingt oft der Fall, dass NHL-Teams da eben entsprechend sagen, also pass auf, wir hatten zwar ein Tribute-Video, aber so wie der sich jetzt geäußert hat über uns als Verein hier, das wollen wir nicht. Und natürlich haben sich danach auch die Spieler geäußert. Zach Werenski allen voran hat gesagt zu dem Thema, es ist bedauerlich, alle Jungs hier drin. Als jemand hier war, kann ich das sagen, wir waren nichts als gute Teamkollegen für ihn, für Patrick Laine, nichts als gute Freunde für ihn, dass er uns so beschimpft, finde ich einfach inakzeptabel. Ich hoffe, dass es ihm gut geht. Laine hatte in dem Spiel eine Verletzung, musste raus, was auch immer ihm passiert ist, und er hofft, dass er das Spiel dann, oder dass er auch wieder demnächst spielen kann. Ja, aber es ist sehr unglücklich, sagt er, wir waren nichts als gute Teamkollegen nochmal, dass er hierher kommt und all das sagt, ist Blödsinn, ich bin definitiv nicht glücklich darüber und keiner von uns in dieser Kabine ist glücklich darüber, das sagt mehr, die Kommentare sagen mehr aus über ihn, über Patrick Laine, als über uns, über die Blue Jackets, hat also Zach Werenski zu dem Thema gesagt. Ja, sehr ungewöhnliche Geschichte, finde ich, denn ich hätte nicht damit gerechnet, dass da so böses Blut entsteht. Wie gesagt, Patrick Laine, jemand, der ja, dann auch oft eher ungewöhnliche Wege geht in gewissen Bereichen. Jemand, der, finde ich, sehr unkonservativ ist in manchen Themen. In dem Fall eben sehr ehrlich auch gewesen. Und ja, das fand ich eine interessante Thematik und hat nochmal so ein bisschen Beef dann auch vor Weihnachten reingebracht in die ganze Geschichte. Dann war Weihnachten, dann war der Roaster Freeze, habe ich euch ja schon drüber erzählt, dass es da eben eine Periode gibt, ich meine, es war vom 19. bis zum 28. Dezember, wo Spieler nicht getauscht werden dürfen. Da gibt es auch andere Regularien, kommen wir noch später zu in der Sendung. Was allerdings nicht der Fall ist, dieser Roaster Freeze, der bezieht sich auf die Spieler, der bezieht sich aber ausdrücklich nicht auf die Trainer. Und so war es dann so, dass am 26.12., am zweiten Weihnachtsfeiertag, die Nachricht durchsickerte, dass die Detroit Red Wings sich von Derek Lalonde getrennt hatten. Running Gag oder Fun Gag oder was auch immer. Es war jetzt, glaube ich, die vierte Sendung innerhalb der letzten zwei Monate, wo ich quasi eine Aufnahme beendet hatte. Und kurz danach kam Major News. Ich hatte ja die Sendung zu den deutschen Spielern aufgenommen, unter anderem mit O-Tönen von Moritz Seider, eben Detroit Red Wings, und in dem Fall, ja, die Red Wings entlassen danach, kurz danach, ihren Coach Derek Lalonde. Einmal kurz zu den Zahlen von ihm, zu seiner Bilanz auch bei den Detroit Red Wings. Also er war Trainer von 2022 eben bis 2024. Jetzt hatte 198 Spiele die Red Wings betreut, 89 Siege, 86 Niederlagen, 23 Spiele mit Overtime, eine Gewinnquote von 50,8%. Sie haben die Playoffs nicht erreicht, bekanntlich, und in dem Fall hat dann Steve Yzerman, der GM, die Reißleine gezogen. Yzerman hat auch danach dann eine Pressekonferenz gegeben. Todd McLellan übrigens ist der neue Coach, kommen wir gleich noch mit zu. Yzerman hat auch dann eine Pressekonferenz gegeben, ganz ruhig. Hat danach eben auch dann so und sinngemäß gesagt, ja, wenn jemand andere Ideen hat, wenn jemand andere Sachen hätte, andere Themen hätte das besser machen könnte, dann kann er ihm das ja sagen. Also mir würden tatsächlich ein paar Sachen einfallen, die man hätte besser machen können in den letzten Jahren bei den Detroit Red Wings. Aber es ist für mich eben auch so, dass man so langsam merkt, glaube ich, dass Steve Yzerman doch auch diese Kritik dann deutlich zu spüren bekommt. Denn er ist derjenige, der diesen Aufbau der Detroit Red Wings in den letzten Jahren durchgeführt hat. Und der ist eben nicht so gelaufen, wie sich das auch viele vorgestellt hatten. Und vor allem dieses Jahr ist es ein absoluter Absturz der Detroit Red Wings. Die sind aktuell zusammen mit den Buffalo Sabres das schlechteste Team in der Eastern Conference. Die sind aktuell eben Siebter in ihrer eigenen Division, müssten da so einige Teams noch überholen, um überhaupt dort dann eben entsprechend auf einen der Playoff-Ränge zu kommen. Dazu natürlich, wenn man die Wildcard-Plätze mit betrachtet, auch in der anderen Division, also nicht nur in der Atlantic, sondern auch in der Metropolitan, ein paar Teams noch mit überholen, quasi virtuell. Also das ist schon relativ schwierig, glaube ich, die Situation für die Detroit Red Wings da. Und klar, wenn du handeln willst, dann ist der Zeitpunkt rund um Weihnachten natürlich ideal. Du hast eben frei, du hast auch die Situation, dass Trainer sich überlegen kann, was er dann im ersten Training nach der Freeze-Periode entsprechend wieder auch mit dem Team machen möchte. Alles für mich erstmal grundsätzlich nachvollziehbar. Aber meine persönliche Meinung, oder warte mal, ich gebe euch erstmal die Meinung von Steve, denn Steve hat mir geschrieben und hat mir seine Meinung zur Entlassung von Derek Lalonde erstmal bei X kurz geschickt, aber dann auch ausführlich. Und da gehe ich jetzt einfach mal rein und würde das einfach mal vorlesen. Und dann kann ich ja zu den Punkten noch ein paar Dinge sagen, wie ich das dann sehe. Also, hi Lars, ich hatte dir bei Twitter schon kurz auf die Entlassung von Lalonde geantwortet, aber da du das in deiner Folge sicherlich nochmal thematisieren wirst, wollte ich deinem Daueraufruf, ja stimmt, nachkommen und meine Meinung dazu teilen. Vielen, vielen Dank da schon mal für. Wie schon gesagt, finde ich den Zeitpunkt der Entlassung unglücklich, aber überfällig. Das Spiel gegen St. Louis war erschreckend und das Team wurde verdient vom Eis gebuht. Komplett ohne Ehrgeiz und Willen, was an der Situation ändern zu wollen. Backgren und Kasper waren so ziemlich die einzigen, die Einsatz gezeigt haben, aber das hat gezeigt, dass er, also Derek Lalonde, den Lockerroom verloren hat. Ich glaube, dass er eigentlich an sich ein guter Coach ist, aber vor allem in den Zeiten, in denen es nicht gut läuft, war er vor allem in der Außendarstellung zu wenig Persönlichkeit. Man kann von John Tortorella halten, was man will, aber er gibt klare Signale an das Team. Da würde ich ergänzen. Ist präsent gegenüber den Medien und scheut sich nicht vor Gegenwind. Dann würde ich den Absatz zu Lalonde mal kurz McLellan überspringen, da kommen wir gleich noch hinzu und dann erstmal noch den letzten. Trotzdem war Lalonde nur ein Teil des Problems und am schnellsten, leichtesten auszutauschen. Aus meiner Sicht müssen jetzt aber noch Roster-Moves folgen. Ich könnte mir recht zeitnah nach Ende vom Roster-Freeze einen Trade vorstellen. Verantwortliche aus Buffalo waren kurz vor Weihnachten beim Spiel gegen die Flyers, um sich laut Aussagen der Reporter vorrangig die Red Wings anzugucken. Da es weder bei den Red Wings noch den Sabres sonderlich gut läuft, könnte ich mir einen Trade rund um Cousins und Leuten wie Kane, Cobb, Comfer, Hall, Bergwijn gut vorstellen. Szeneriewechsel für beide Seiten. Ich freue mich auf deine Meinung zum ganzen Thema und wünsche dir einen guten Rutsch ins Jahr. Liebe Grüße, Steve. Also da nochmal vielen, vielen Dank an die E-Mail. Also da ist einiges mit drin. Wir fangen mal vorne an. Zeitpunkt der Entlassung. Unglücklich. Ich finde es halt in dem Sinne erstmal unverschämt, weil ich meiner Meinung nach sage, wenn es einen Roster-Freeze gibt für die Spieler, warum wird nicht auf die Trainer Rücksicht genommen? Klar, mir ist schon klar, dass es etwas andere Bedingungen sind. Beim Roster-Freeze für die Spieler geht es ja vor allem auch darum, dass nicht Familien in dem Sinne dann an Weihnachten auseinandergerissen werden und der Papa wird, sage ich jetzt mal sinngemäß, von Tampa Bay nach Winnipeg getauscht oder von Edmonton nach Dallas und muss dann halt komplett umziehen und die Familie feiert alleine Weihnachten. Das ist bei einer Trainerentlassung natürlich in dem Sinne nicht der Fall, weil der Trainer weiterhin zu Hause bleiben kann. Er darf oder muss sogar zu Hause bleiben, weil er eben dann kein Team mehr hat, was er trainiert. Also da, klar, schon mal ein Unterschied. Trotzdem finde ich es irgendwo ein bisschen respektlos, das Ganze an Weihnachten zu machen. Was aber vollkommen richtig ist, was Steve sagt, ist, der Zeitpunkt ist richtig gewählt aus Vereinssicht. Du hast die Pause, du kannst ein bisschen was versuchen zu verändern. Du hast ansonsten ja erstmal dann, ich weiß nicht, ob wann der Break ist, wahrscheinlich ums Four Nations Turnier drumherum für die Detroit Red Wings der nächste. Ansonsten hast du halt wenig Unterbrechungen in der Saison. Natürlich ist es so, dass Derek Lalonde und der Trainer die am einfachsten zu tauschende Personalie ist und natürlich auch eine Personalie mit einem relativ großen Effekt. Dass du einen Trainer dann wechselst, dass du versuchst, darüber einen neuen Impuls zu geben. Ganz, ganz klar. Kann ich verstehen. Also Trainerentlassung, kein Thema. Was ich dann aber anführen muss, aus meiner Sicht, war das nicht schon im Sommer abzusehen? Konnte man nicht schon im Sommer merken? Konnte man nicht nach der letzten Saison merken, dass Lalonde vielleicht nicht unbedingt derjenige ist, der sie großartig voranbringt? Ja, sie sind ganz knapp gescheitert. Sie hätten fast die Playoffs erreicht, die Detroit Red Wings. Aber diese Thematik, und das ist auch von Steve super erkannt, finde ich, auch mit der Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe Lalonde ja in Stockholm selber erlebt. Super netter Coach, gut erklärt. Aber aus meiner Sicht, das ist jetzt natürlich subjektiv, aus meiner Sicht keine Mega-Persönlichkeit. Das ist immer natürlich schwierig zu definieren oder schwierig zu fühlen, ob das in einem Lockerroom auch so ist. Manche Coaches, die wirken in einer Pressekonferenz absolut neutral, absolut super professionell, die können aber in einem Lockerroom Emotionen wecken, die können die Spieler ansprechen, die sind in einem direkten Dialog mit der Mannschaft oder mit einzelnen Spielern wesentlich präsenter, wesentlich aktiver als vielleicht dann im Gespräch, im professionellen Gespräch mit den Medien. Aber Lalonde wirkte für mich wirklich nicht so, als ob das jemand ist, der sehr viel auf der emotionalen Ebene machen kann. So, das ist vielleicht etwas, was den Red Wings an der einen oder anderen Stelle wirklich, wirklich gefehlt hat, war auch mein Eindruck. Also, ne, da, das spiegelt auch komplett das wieder, was ich eben dann entsprechend auch selber in Teilen dort auch dann erlebt habe. Dann, wenn wir auf die anderen Thematiken schauen, natürlich ist er ein Teil dieses Systems. Ganz, ganz klar, das muss man wirklich sagen. Aber er trägt die Hauptverantwortung. Wenn ich mir da zum Beispiel auch, klar, das sind auch wieder Assistant Coaches, aber wenn ich mir da das Unterzahlspiel angucke, zweitschlechteste der NHL, unter 70%, 65 glaube ich aktuell ungefähr. Was ist das? Also das sind natürlich Dinge, die musst du adressieren. So mit 65% wirst du kaum in die Playoffs reinkommen. Das funktioniert nicht. Bei 5 gegen 5, grottenschlechte Zahlen. Ich glaube, auch da hatte Steve zu Beginn der Saison auch geschrieben. Oder sorry, war glaube ich jemand anderer vielleicht. Aber auch da gab es eine Zuschrift, dass auch schon da nach einem Monat, nach 6-7 Wochen auch zu erkennen war, dass das Team bei 5 gegen 5 einfach auch schlecht ist. Alles nachvollziehbar, einfachste Personalie, kann ich aus Vereinssicht vollkommen unterschreiben, müssen wir halt einen Trainer austauschen. Okay, nur, wenn wir dann schon dabei sind, Personalie Steve Yzerman, er ist verantwortlich für die Verträge. Er hat einen Patrick Kane geholt und auch verlängert. Ja, letzte Saison richtig gut, dieses Jahr funktioniert es nicht. Er hat einen JT Compher geholt, alles in Ordnung. Er hat einen Cobb geholt, auch alles in Ordnung. Aber auch damals, weiß ich noch, habe ich im Podcast gesagt, an sich gute Verpflichtung, nur sind das nicht zwei quasi identische Spielertypen beziehungsweise zwei Spieler für eine Position. Ob sie dann identisch sind von der Spielweise her, aber sie haben quasi einen Peak, sage ich jetzt mal. So, Sind das wirklich die Leute, die du in der zweiten Reihe brauchst? Sind das nicht vielleicht eher Drittreihen-Center? Bezahle ich sie als Zweitreihen-Center? Bezahle ich sie als Zweitreihen-Winger? Was sind das? Was ist dieser Kader? Ne? Wenn du dann weiterschaust, wenn du dann auch in den Kader reinschaust, wenn du einen Ben Sherrod siehst, ist das ein Spieler, den der Trainer geholt hat, oder ist das ein Spieler, den der General Manager geholt hat, wo du fragen musst, hey, pass mal auf, also ist das wirklich ein Akteur, wo wir sagen, das ist jemand, der uns als Team voranbringt, dem muss ich einen Free-Agent-Vertrag geben, den muss ich holen, das ist jemand, den ich zu einem Moritz Seider stellen möchte, als General Manager, natürlich machst du dir Gedanken mit einem Trainer, aber du hast ja auch eine übergeordnete Philosophie. Also er wird ja dann auch geglaubt haben, dass Sherrod irgendwo vielleicht dann mit Moritz Seider zusammen funktioniert. Ist das dem Trainer anzulasten? Also einfachstes Glied, ganz klar, war eine einfache Maßnahme, ist etwas, wo ich vielleicht jetzt schnell einen Effekt haben werde und dementsprechend auch an der Stelle nochmal nachvollziehbar aus Vereinssicht, aber den Zeitpunkt finde ich persönlich wirklich, wirklich schlecht, und da bin ich der Meinung, wir reden nachher noch über die Geschichte rund um Weihnachten, wenn man an anderen Stellen Regeln hat, finde ich, sollten die Coaches dort auch geschützt werden. Ja, die kriegen viel Geld, die Situation ist ein bisschen anders als bei den Spielern, aber mal ganz ehrlich, da bricht keinem einen Zacken außer Krone, dass man sagt, vielleicht nicht ganz so wie bei den Spielern, aber wenn ich jetzt sage, pass mal auf Leute, vom 23. bis zum 28. sind Trainerentlassungen nicht erlaubt. Von mir aus noch Ausnahmen, was weiß ich, wegen schlechten Benehmens oder weiß ich nicht was, aber selbst da sind 2-3 Tage dann auch egal. Und das wäre zumindest für mich eine Form des Respektes, und dementsprechend hätte man das meiner Meinung nach an der Stelle ein bisschen eleganter, ein bisschen schneller regeln können, und dann von mir aus dann entlass ihn am 23. Ne? Dann, das kann ich auch nachvollziehen, auch das Spiel von Steve richtig angemerkt, auch da natürlich klar, wenn du zu Hause ausgebuht wirst vom eigenen Publikum, das Fatalste, was dir überhaupt passieren kann als Franchise, ne, was, ich glaube, Elliot Friedman sagt das ja mal in seinem Podcast, if you stink, stink on the road, ne, also wenn du schlecht bist, dann sei vor allem schlecht bei Auswärtsspielen, und bei Heimspielen muss zumindest der Einsatz stimmen, das war bei den Red Wings weder auswärts noch zu Hause der Fall, und ja, Derek Lalonde ist jetzt dann quasi dem zum Opfer gefallen. Die haben sich einen neuen Coach geholt, alter Bekannter in Detroit. Da war er schon mal als Assistant Coach, ist, meine ich, Stanley Cup Champion geworden, 2008 unter Mike Babcock, wenn ich richtig gucke. Genau, 2008 Stanley Cup gewonnen und ist dann direkt danach zu den San Jose Sharks gewechselt, war bei den Sharks. Er war Trainer bei den San Jose Sharks von 2008 bis 2015. Größten Erfolge waren die Conference Finals 2010, 2011 waren sie zweimal hintereinander in den Conference Finals jeweils verloren. Sie hatten allerdings auch diese legendäre Erstrundenniederlage 2014 nach 3-0-Führung gegen die Los Angeles Kings verloren, aber er hat zumindest in allen Jahren, in denen er, nee, bis aufs letzte Jahr, da haben sie nicht die Playoffs erreicht, stimmt gar nicht, in 6 von 7 Jahren haben sie die Playoffs erreicht. Dann war er Trainer 3 Jahre in Edmonton, haben sie nur einmal die Playoffs erreicht, damals unglücklich gegen Anaheim verloren, auch unter, finde ich, dubiosen Umständen dann. 2017 war das Ganze, dann ist er 2019 dort entlassen worden bei den Edmonton Oilers, hat 2019 aber dann direkt noch die, oder in 2019 dann die Los Angeles Kings übernommen, war da bis in der letzten Saison 48 Spiele lang der Coach, hat dort zweimal die Playoffs erreicht, beide Male gegen die Edmonton Oilers rausgeflogen und jetzt eben bei den Detroit Red Wings seine insgesamt 4. Trainerstation. 1144 Spiele hat er mittlerweile, beziehungsweise 45 müssten es jetzt schon sein, weil die Red Wings 2 Partien absolviert haben. Und auch dazu hat Steve was geschrieben. Die Verpflichtung von McLaren finde ich gut. Ein Trainer, der in den letzten Jahren gute Arbeit in LA gemacht, aber immer in den Playoffs an McDavid Dreisaitl gescheitert ist. Der dort in Los Angeles ein gutes defensives System etabliert hat, aber auch in der Offensive sehr aggressiv und geradlinig zum Tor hat spielen lassen. Außerdem hat er auch schon in Detroit unter anderem beim letzten Stanley Cup Sieg als Assistant Coach gearbeitet. Er kennt also die Franchise und etabliert hoffentlich ein besseres System, was dem aktuellen Roster, glaube ich, helfen wird, wieder besser zu spielen. ja, also zu der alten Station hatte ich auch schon was gesagt. Defensive System, ja, dieses 1-3-1-System in Los Angeles, da wird ein bisschen teilweise drüber geflucht, aber es hat ihnen eben den Kings Stabilität gegeben. Auch davon profitieren sie wahrscheinlich in diesem Jahr noch so ein bisschen. Das ist eben auch etwas, wo sie sagen, das ist ja eine Routine, die sie drin haben. Da sind Routinen drin, da weiß jeder, wo er hingehen muss defensiv. Das wird sicherlich etwas sein, was das Ziel ist, mittelfristig in Detroit. Was meine ich mit mittelfristig? Schwierig, innerhalb einer Saison so etwas zu etablieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt anders spielen werden. Vor allem in der Offensive muss es anders sein. Auch da ist es ja so, wenn wir jetzt über 5 gegen 5 reden, sie sind offensiv quasi eingebrochen im Gegensatz zum letzten Jahr. Also das ist ja auch ein Punkt, wo man deutlich sagen muss, dass die Detroit Red Wings da einfach schlechter geworden sind. Wenn wir einmal gucken, wo sie jetzt im Moment stehen. Sie haben im Schnitt 2,58 Tore pro Partie und da ist jetzt der letzte Sieg mit 4 Toren waren es, glaube ich, auch schon mit dabei. Also das ist etwas, wo sie wirklich sich verbessern müssen. Ich meine, habe eben schon erwähnt, der letzte Sieg. Sie haben jetzt 2 Spiele gehabt. Sie haben das Heimspiel zu Hause gegen die Maple Leafs, das erste unter McLellan, verloren am 28. 2-5. Und haben jetzt gegen Washington 4-2 gewonnen. Da muss man echt sagen, dieses erste Drittel, mega überragend. Super gespielt, super Offensive, hat alles funktioniert. Sie hätten, da haben sie 4-1 geführt nach dem ersten Spielabschnitt. Da haben die Reporter von Detroit selber, die TV-Crew, ich glaube, er hat zwischendrin irgendwann, nach dem 4-1 hat er, glaube ich, gemeint, der Kollege, what is happening here? Irgendwie so sinngemäß. Also, das war schon so, dass sie da sehr, sehr gut gespielt haben. Die hatten Chancen auf 5-6-1, auch im zweiten Spielabschnitt, waren deutlich besser als die Washington Capitals, die ja kein schlechtes Team sind, die Ovechkin wieder mit dabei hatten, der jetzt auch wieder, das mal kurz als kleiner Side-Note, dann brauche ich es nachher nicht erwähnen, der jetzt schon wieder 2 Treffer gemacht hat, ist zurück, 2 Spiele gemacht, 2 Tore, Wahnsinn, geht weiter, er ist nur noch 24 hinter Gretzky, 25 hinter dem Rekord, also Alex Ovechkin auf dem besten Weg da jetzt das auch umzusetzen, aber das war eben nur eine Side-Note in dem sehr, sehr guten zweiten Heimspiel der Detroit Red Wings. Auch da wieder, Patrick Kane hat jetzt funktioniert. Das ist halt manchmal so ein Punkt, wo du sagst, es hat vielleicht dann in der Chemie zwischen dem Coach Lalonde und der Mannschaft einfach nicht funktioniert. Dementsprechend Trainerentlassung der Detroit Red Wings und jetzt hoffen sie eben mit McLellan ganz ruhig da einen Coach gefunden zu haben, der ihnen kurzfristig einen Schub gibt. Die Playoff-Plätze sind nicht weg. Das ist so ein bisschen der Vorteil, vielleicht auch jetzt so der Hintergrund, jetzt nochmal zu handeln. Die Playoff-Plätze sind noch nicht weg. Sie sind zwar weit hinten und müssen viele Teams überholen, es sind aber relativ wenig Punkte. Also die Teams im Osten sind sehr eng beieinander. Da gibt es kaum Teams, die rausragen. Das ist im Westen teilweise schon etwas separierter, wo man dann sagen muss, dass hat sich das schon getrennt. Und jetzt im Osten, da ist die Chance für Detroit mit einem guten Lauf wieder ranzukommen an die Wildcard-Plätze erstmal schon wesentlich höher. Also würde ich insgesamt das Ganze positiv sehen. Wie gesagt, Zeitpunkt war mein Hauptkritikpunkt. An der Stelle dann aber trotzdem nochmal vielen Dank an Steve für sein Feedback. Also wir hatten da die Trainerentlassung. Dann, ich habe es erwähnt, Toronto Maple Leafs eben, kurz nochmal Side Note. Austin Matthews weiterhin verletzt an der Stelle. Also er ist derjenige, der den Toronto Maple Leafs auch weiterhin fehlt, hat jetzt aber, glaube ich, am Training teilgenommen. Ich weiß nicht, ob er jetzt die nächsten Tage wieder spielen kann und da entsprechend dann seinem Team wieder helfen kann. Gegen Detroit haben sie gewonnen, ich weiß gar nicht, die anderen Spiele. Also, ja, auf jeden Fall natürlich langfristig gesehen brauchen sie ihn, die Toronto Maple Leafs. Es ist ein schlechtes Zeichen, wenn du zweimal in der Saison wegen einer Verletzung längerfristig aussetzen musst. Es sind jetzt nicht 5 Wochen, aber es sind halt schon zweimal die Zeitpunkte und das wirkt halt so ein bisschen wie Stückwerk. Also er kann sich nicht richtig auskurieren, Austin Matthews, und dementsprechend wird das schwierig werden. Ich würde jetzt mal sagen, es wird vielleicht auf eine OP oder irgendwas nach der Saison hinlaufen und dementsprechend ist das schon etwas, wo man sich ein bisschen Sorgen machen muss aus Sicht der Toronto Maple Leafs. Hoffentlich kann Austin Matthews dann da möglichst schnell wieder mit eingreifen. Dann Meilenstein. Ovechkin habe ich erwähnt. Dann, Sidney Crosby ist jetzt der Franchise-Record-Holder, was Assists betrifft. 1074, meine ich, hat er jetzt, hat Mario Lemieux auf jeden Fall überholt und ist jetzt die Nummer 1 in der All-Time-Liste bei den Pittsburgh Penguins. Rod Brind'Amour hat einen Rekord aufgestellt. Der hat noch 488 Spiele gebraucht für seinen 300. Sieg als Coach. Ist der 57. Trainer mit 300 Siegen und der allerschnellste. Er hat das schneller geschafft, 8 Spiele schneller als Bruce Boudreau. Der hat 496 Spiele für 300 Siege gebraucht, also das zu den Milestones. Ach nee, und Patrick Kane habe ich erwähnt. Patrick Kane, 1300 Punkte jetzt und ist damit auf Platz 2 in der Scoring-Liste von amerikanischen Spielern. Trivia Question, wer ist die Nummer 1? Lassen wir mal bis zum Ende offen. Also Patrick Kane auf 2, Trivia Question, wer ist die Nummer 1? Ist relativ naheliegend, finde ich. Wenn man ein bisschen sich mit NHL auskennt, ein bisschen weiß, wer amerikanische Spieler sind, kann einem meiner Meinung nach eigentlich nur ein Name einfallen. Also liegt sehr, sehr nahe, dass es dann dieser Spieler ist, der aktuell noch mehr Punkte hat als Patrick Kane. Dann gab es Drama in Vancouver. Die Herren JT Miller und Elias Pettersson mögen sich angeblich nicht. Und da sahen sich dann der Coach und eben auch der Mannschaftskapitän genötigt, dort eben etwas zu sagen. Das ist die Geschichte, ja, die Vancouver Canucks. Wir hatten die Phase, wo JT Miller ausgesetzt hat, aus persönlichen Gründen. Pettersson weiterhin stark unter Kritik, seitdem er seinen Vertrag letztes Jahr verlängert hat oder die Verlängerung unterschrieben hat. Der gilt ja erst ab Sommer. Spielt er nicht mehr so gut, in den Playoffs stark unter Kritik. Und angeblich sind er und JT Miller sich nicht grün, Pettersson und JT Miller. Ja, war auch wieder mehr, glaube ich, Bohai durch die Medien, als da eigentlich Futter hinter der Geschichte steckt und als da eigentlich irgendwie an Thematik dran ist. Also war für mich auch etwas so, wo ich sage, das passiert in Nashville nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt Columbus, aber da hatten wir zumindest mit Patrick Laine die Geschichte. Das passiert in Nashville nicht, das passiert wahrscheinlich auch in Dallas nicht, selbst in Los Angeles nicht. Es passiert halt in einem kanadischen Markt. Ich glaube, da kann man fast die Hälfte an Thematik draufrechnen darauf, dass Vancouver eben ein großer kanadischer Markt ist. Und ja, das war halt eine Geschichte, die Medien da so ein bisschen aufgebauscht haben. Viel wichtiger und in dem Fall schlechter für die Vancouver Canucks sind zwei Verletzungen. Nämlich einmal von Elias Pettersson, der fällt jetzt wohl noch eine Woche aus, hat Rick Tocchet verkündet. Das ist okay, sage ich jetzt mal, das kann ja immer mal passieren. Aber Quinn Hughes, der Mannschaftskapitän und ich sage jetzt mal beste Spieler auch, 42 Punkte bisher als Verteidiger, in 34 Spielen, der hat eine Verletzung und die wird als Week-to-Week deklariert. Das heißt also, er wird noch mindestens 2 Wochen ausfallen. Ich würde mal eher 3, 4, 5 Wochen schätzen. Upper Body Injury, keine Ahnung, was das jetzt ist. Ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch die Szene nicht mitbekommen. Manchmal sieht man das ja oder hört man dann entsprechend, was da diese Verletzung verursacht hat. Also es ist schon so, dass eben Philip Ronnett sowieso schon fehlt, den Vancouver Canucks, und dass eben jetzt auch Quinn Hughes ausfällt und Pettersson. Also da müssen die Canucks schon ein bisschen schauen, dass sie nicht ja so ein bisschen nach hinten rutschen. Wenn wir einmal auf die Standings schauen in der Pacific, wie das da aussieht. Also sicherlich die Division werden sie nicht gewinnen dieses Jahr, das würde ich fast ausschließen. Im Moment haben sie 42 Punkte, sind damit auf Platz Nummer 4, wären auch aktuell in den Playoffs mit dem zweiten Wildcard-Platz. Aber die anderen Teams sind schon 3 Punkte weg, die Edmonton Oilers vor ihnen, 5 die Los Angeles Kings und ganz, ganz vorne mittlerweile schon 11 Punkte vor den Vancouver Canucks, die Vegas Golden Knights. Die sind richtig gut, 9 Siege in den letzten 10 Partien, also die sind schon extrem stark vorne. Dahinter die Flames, ja, sitzen ihnen im Nacken, den Vancouver Canucks. Also wird eine schwierige Phase jetzt, eine Woche mindestens ohne Pettersson, noch ein paar Wochen ohne Quinn Hughes, also das ist schon etwas, wo da die Vancouver Canucks erstmal die nächsten Wochen überstehen müssen. So, dann habe ich garantiert eine Verletzung, irgendein entscheidendes Spiel von eurem Team, von eurem Lieblingsspieler, von was auch immer vergessen und es tut mir sehr, sehr leid. Aber wenn euch das stört, dann nochmal zurück auf den Hinweis am Anfang der Sendung, dann schreibt mir bitte gerne einen Hinweis, gerne auch auf etwas, was ich verpasst habe, wo ich vielleicht irgendwas um ein Spiel verpasst habe. Ich versuche immer, den Überblick zu behalten über die gesamte Liga. Das gelingt mir aber nicht. Und wenn ich jetzt so eine Sendung habe wie diese hier, eine halbe Stunde mit News, Derek Lalonde, Trainerentlastung, habe ich, glaube ich, 15, 20 Minuten knapp drüber geredet. Da passen eben nicht alle Themen mit rein. Und kaum rede ich drüber, fällt mir selber noch ein Thema ein, was ich mir notiert habe und wo ich noch drüber reden wollte. neuer Vertrag. Die Colorado Avalanche hat ihrem gerade erst verpflichteten Torhüter Mackenzie Blackwood einen neuen Vertrag gegeben. Und zwar bekommt der Goalie ab dem nächsten Sommer 5 Jahre lang 5,25 Millionen. So, das ist aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Erstmal ist er erst 4 Partien oder 5 Partien zu dem Zeitpunkt, als der Vertrag unterschrieben wurde, bei der Colorado Avalanche gewesen. Also das finde ich schon mal sehr, sehr ungewöhnlich. Dann war er ja jetzt vorher nie so der Starting-Goalie, also jemand, wo man sagen kann, hey, der hat jetzt schon eine mega Historie und ist jemand, wo man sagen kann, naja, der war ja bei San Jose schon seit Jahren Stammtorhüter und hat jetzt bewiesen, dass er da eine Nummer 1 ist. Nee, Mackenzie Blackwood war noch nie richtig dauerhaft die Nummer 1, aber offensichtlich hat man schon vorher, muss es ja so gewesen sein, beim Goaltender-Scouting der Colorado Avalanche Mackenzie Blackwood auf dem Radar gehabt, hat jetzt gesagt, okay, komm, jetzt haben wir ihn, erst 28 Jahre alt, kriegt einen neuen Vertrag, 5 Jahre, 5,25 Millionen. Klar, es ist ein Risiko, muss ich sagen. Ist für mich auch sehr, sehr überraschend gewesen. Also trotzdem, ich ja die Fs sehr, sehr intensiv verfolge, ist es so gewesen, dass ich damit jetzt erstmal so nicht gerechnet habe, dass er einen neuen Vertrag bekommt, ja. Aber das war sehr, sehr schnell. Man darf ein paar Dinge nicht vergessen. Erstmal Side Note, der Agent von Mackenzie Blackwood ist, meine ich, der gleiche Agent, den Mikko Rantanen hat. Rantanen braucht im Sommer einen neuen Vertrag. Das könnte ein schönes Signal sein an den Agenten, pass mal auf. Also ne, vielleicht Mackenzie Blackwood haben wir schnell unter Vertrag genommen, haben wir für 5 Jahre unter Vertrag genommen, was für die Fs ungewöhnlich lange ist. Auch für einen Torhüter, wenn man sich mal die Historie der letzten Jahre anschaut. Zum Beispiel einen Grubauer, zum Beispiel einen Kemper, zum Beispiel auch einen Georgiev. Die haben nie länger als 3 Jahre als Vertrag gehabt. Dementsprechend ist der Vertrag von Mackenzie Blackwood mit 5 Jahren außergewöhnlich. Ja, Salary Cap steigt, 5,25 Millionen können sich die Fs wahrscheinlich gut leisten. Ab dem nächsten 1, 2, 3 Jahren alles in Ordnung. Wie gesagt, ein bisschen Risiko ist natürlich mit dabei, weil er bisher nur ein relativ kleines Sample Size hatte als sehr, sehr guter Torhüter. Also da muss man abwarten, auch wie es dann in den Playoffs, wenn sie reinkommen, laufen sollte für ihn und für die Fs. Aber wie gesagt, dieses Signal an den Agenten kann natürlich auch sehr beabsichtigt sein, dass man sagt, pass mal auf, ne, der bekommt ein Jahr mehr vielleicht, als wir normalerweise gegeben hätten, ein bisschen mehr Dollar. Vielleicht kann ja Mikko Rantanen dann auch früher unterschreiben. Vielleicht verzichtet der auch auf 500.000, 1 Million, die er vielleicht sonst woanders bekommen würde. Das sind so die Dinge, die dann auch manchmal ablaufen, die man an der Stelle vielleicht nicht vergessen darf. Was nicht heißen soll, dass ich jetzt weiß, dass Rantanen dann unterschreibt, überhaupt nicht. Aber das ist eben etwas, was man da, denke ich, auch im Hinterkopf behalten sollte. Auf der anderen Seite, Fs machen frühzeitig Nägel mit Köpfen und sagen, wir haben unseren Torhüter für die nächsten Jahre. Und auch das, 5,25 Millionen sind in 2 oder 3 Jahren wahrscheinlich auch nicht so viel, dass du sie nicht tauschen kannst. Also auch das wird da so ein bisschen nochmal da dann vorgemerkt, dass das auch etwas ist, ein Vertrag, den man vielleicht, falls er dann schlecht sich entwickeln sollte, auch wieder los wird. Also das nochmal schnell zusammengefasst dazu. Ne? Da habe ich selber gemerkt, habe was vergessen. So, dann Games of the Week. Die letzten waren, glaube ich, ganz ordentlich. Jets at Maple Leafs war sehr dominant von den Jets. Oilers at Kings war unterhaltsam, fand ich. Tor, ja, weiß ich nicht, ob das kontrovers ist, wo die Maske da von Skinner, glaube ich, locker war, finde ich schwierig. Und Senators at Wild war auch eine interessante Partie. Jetzt die 3 für die nächste Woche. Wenn ihr die Sendung rechtzeitig runterladet und schnell hört, dann gibt es natürlich die Empfehlung fürs Winter Classic. 23 Uhr an Silvesterabend, also ihr könnt quasi über den Counter drüber, über den Countdown zum Jahr 2025 das Winter Classic laufen lassen. Ist natürlich für den europäischen Markt vielleicht ein bisschen unglücklich, die Zeit, aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass sie es an Silvester machen. Ich könnte mich jetzt nochmal dazu äußern, was mit Weihnachten ist, da fällt mir noch ein, muss ich auch noch was zu sagen. Auf jeden Fall 23 Uhr Silvesterabend, schaut euch an, die St. Louis Blues und die Chicago Blackhawks, Wrigley Field in Chicago ist es da, meine ich, das Winter Classic 2000, ja, was ist denn dann? 24, 25, nenne ich es jetzt einfach mal. Dann, zweite Spielempfehlung am 3.1. Team habe ich eben drüber geredet. Lokalderby gegen den deutschen Torhüter, die Vancouver Canucks. 3.1. 4 Uhr morgens gegen die Seattle Kraken. Duell in der Pacific, quasi ein Derby, wenn man sich das anschaut für nordamerikanische Verhältnisse. Und, glaube ich, auch eine ganz interessante Partie. Beide Teams aufgrund der Verletzung die Canucks, aufgrund von Trades die Kraken so ein bisschen verändert. Capo Caco mit dabei und da kann man sich sicherlich mal drauf freuen und sich das Spiel anschauen. Und dann eine Empfehlung, die einen sind mega gut drauf, haben Alex Ovechkin wiederbekommen, die anderen sind mittlerweile letzter in der Eastern Conference. 4.1., 18 Uhr, New York Rangers bei den Washington Capitals. Also, Winter Classic Blues at Blackhawks, 31.12., 23 Uhr, 3.1., 4 Uhr, Vancouver Canucks bei den Seattle Kraken. Und 4.1., 18 Uhr, New York Rangers bei den Washington Capitals. Dann noch ein Thema. Die Dallas Stars haben eine Geldstrafe bekommen, $100,000. Wofür? Es gibt nicht nur einen Roster-Freeze in der NHL, sondern es gibt auch die Regel, dass an den Weihnachtstagen 24., 25. und 26. kein Training durchgeführt werden darf. Die Dallas Stars haben ein Training durchgeführt mit einem Trainer auf dem Eis am 26. Das hat die Liga mitbekommen. Das hat auch vor allem das Auswärtsteam, die Minnesota Wild, mitbekommen. Warum das Auswärtsteam? Es gibt auch die Regel, dass am 26. nicht geflogen werden darf. Das heißt, alle Teams, die am 27. ein Auswärtsspiel haben, müssen am 27. anreisen. In dem Fall Minnesota nach Dallas. Die finden das natürlich sehr schlecht, wenn Dallas dann trotzdem die Möglichkeit hat, vorher am 26. zu trainieren. Dementsprechend war klar, dass es da eine Strafe gibt. So eine Situation gab es in der Vergangenheit schon ein paar Mal. $100,000 für die Dallas Stars. Absolut dumme Strafe, warum man sich das anhandelt. Weiß ich nicht. An der Stelle aber nochmal mein Kommentar. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum die NHL nicht an Weihnachten spielt. Sorry, habe ich kein Verständnis für. Ich bin Familienvater, alles in Ordnung, aber das sind Profisportler und es gibt sicherlich Vorzüge als Profisportler, die so ein bisschen ausgleichen, wenn du mal einmal, und jetzt kommen wir dazu, alle paar Jahre an Weihnachten nicht zu Hause bist. Wir reden ja nicht über jedes Weihnachten. Ich sage nicht, dass die NHL 32 Teams an Weihnachten spielen lassen muss. Mach 3 Marquee-Matchups, mach 5 Marquee-Matchups, schreib ins Collective Bargaining Agreement rein. Alle 4 Jahre darf nur ein Team spielen an Weihnachten, dazwischen nicht. Das heißt, du hast ausgeschlossen, dass an mehreren Weihnachten hintereinander die Spieler einer Mannschaft nicht zu Hause sind. Ich fände das eine gute Regelung. Die NFL spielt an Weihnachten, die NBA hatte Rekordeinschaltquoten jetzt gehabt an Weihnachten. Warum die NHL die mit lukrativsten Tage, was TV-Verträge, was TV-Präsenz betrifft, nicht nutzt, absolut unverständlich für mich. Kann ich nicht nachvollziehen an der Stelle. Also für mich eine Regelung, die schnellstens irgendwie weggehört. Vielleicht kriege ich da auch mal eine Info von der Spielergewerkschaft, warum die das immer, ich meine, klar, Familiengründe, aber nochmal, du kannst dann Geld machen, sorry. Also sie reden immer alle darüber, sie wollen mehr Gehalt, sie wollen mehr im Salary Cap haben und dann spielst du Weihnachten nicht. Das kann ich nicht nachvollziehen. So, und dann am Ende noch die Auflösung der Trivia-Question. Patrick Kane, 1300 Punkte, zweitbeste amerikanische Scorer in der Geschichte der NHL. Und dann will ich nochmal auf die Nummer 1 gehen. Also ich kann es schon verraten, passt auch eben zu der NHL-Geschichte mit den Dallas Stars. Es ist Mike Modano, der bei den Minnesota North Stars seine Karriere damals begonnen hat, dann zusammen mit der Franchise nach Dallas gewandert ist, dann nachher noch in Detroit gespielt hat, aber natürlich den Hauptteil seiner Karriere in Dallas verbracht hat und er hat 1374 Punkte, also Patrick Kane ist da auf Platz 2 hinter Mike Modano und kann den vielleicht im nächsten Jahr überholen. Ich würde sagen, 74 Punkte macht Patrick Kane in dieser Saison nicht mehr, es sei denn, Todd McLellan hat irgendein Rezept, was bisher alle anderen Coaches in den letzten Jahren nicht hatten. So, damit sind es dann doch knapp 45 Minuten geworden in der letzten Sendung im Jahr 2024, aber warum soll es jetzt in der letzten Ausgabe anders sein als in den anderen Ausgaben vorher, wo ich ja auch meistens etwas länger gebraucht habe. Also nochmal, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen, vielen Dank für dieses Jahr, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen guten Rutsch und für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.